Hallo, liebe Fotopodcast-Hörer, Folge 160. In Fulda dabei ist der Michael.
Hallo an alle.
Und nochmal in Fulda, der Andreas wieder zurück aus New York. Hi.
Hallo zusammen.
Und der Neufi ist auch wieder da, wieder aus Berlin.
Sehr schön, sind wir wieder zu dritt, wie schon zur Folge 159. Und ich bringe nur eine ganz kleine Korrektur ein. Andreas wohnt ganz nah in Fulda, kommt aus der thüringischen Rhön und er weitert somit eigentlich unseren Bereich, aus dem wir mit euch sprechen und unsere Aufnahmen bringen.
Aber jetzt klärt mich mal auf, wo wohnt er denn jetzt wirklich?
Ja, ich erkläre es dir mal. Es ist quasi direkt die Grenze zu Hessen, also in Thüringen zu Hessen. Das ist ziemlich ländliche Gegend. Das nächstgrößere, was vielleicht mal einem sagen könnte, ist die Stadt Thann. Davon sind es 5 Kilometer, aber die liegt auch schon in Hessen.
Na gut.
5 Kilometer hinterm Berg.
So sieht es aus. Hinter drei
über den Theobaldshof drüber und dann irgendwo da hinten, oder?
Wenn ihr das sagt, dann wird das wohl stimmen.
Tolle Gegend. Also jeder, der mal Lust hat, nach Fulda zu kommen und neben der Fotografie auch gerne Motorrad fährt, den nehme ich mal mit da hoch.
Ja, schön.
Das stimmt. Schön. Da kann man sich austoben.
So, kommen wir zum ersten Thema.
Ja, Neufi, du hast uns was Neues zu berichten im Bereich des hübschen Housekeeping. Es ist nicht so, dass du unser Hausmeister wärst, aber du kümmerst dich ja tatsächlich hauptsächlich um unseren Internetauftritt und die Darstellung und hast ein paar kleine Änderungen zu berichten.
Ja, also ich will hoffen, dass ich hier nicht der Hausmeister bin. Nee, also wir haben uns jetzt, wir hatten die letzte Zeit, hatten wir des Öfteren so das ein oder andere Problemchen mit dem Google Hangout. Und eigentlich sind wir ja auch ein Audio-Podcast, deswegen haben wir uns dazu jetzt entschlossen, die Aufnahme nicht mehr über Google Hangout zu machen, sondern jetzt wieder über Mumble. Mumble läuft bei uns jetzt, bei mir hier in der Wohnung, auf einem kleinen Raspberry Pi, der reicht da aus, leistungsmäßig, und da haben wir das auch alles selbst im Griff, falls mal was hängen sollte, dann kann man dann selbst eingreifen, da habe ich ein bisschen besseres Gefühl dabei. Deswegen werden wir das in Zukunft so machen, dass wir keine Aufzeichnungen von den Fotopodcast-Folgen mehr auf YouTube veröffentlichen. Was natürlich nicht heißt, dass es nicht zwischendurch mal ein Video geben kann. Das kann schon sein, aber eben die normalen Aufnahmen, die werden nicht mehr über Google Hangout dann gestreamt. Vielleicht findet man mal eine Möglichkeit, Audio zu streamen, so direkt von dem kleinen Raspberry Pi aus. Das könnte sein, dass ich mir da was überlege, aber das wird dann nicht Video sein.
Gut, aber dann hättet ihr auch die Chance, parallel dazu, wenn es dann live ein Audio-Stream ist, mit dabei zu sein, zuzuhören und eure Fragen direkt an uns zu schicken.
Genau, da könnten wir uns in Zukunft noch was überlegen, aber wir bleiben, also wir hatten ja schon mal eine Zeit lang über Mumble aufgenommen. Wir werden das jetzt in Zukunft wieder tun.
Ja, und damit kommen wir im Endeffekt Kerstin zuvor. Kerstin hat uns netterweise einen Kommentar auf unserer Homepage hinterlassen und die Audioqualität als grottenschlecht bezeichnet, stellenweise. Innerhalb des Verständnisses, dass er auch S-Bahn fährt und es gerne dabei hört und natürlich durch die Nebengeräusche dann mal das Problem hat, durch abknickende oder nicht konstante Lautstärken nichts oder nur schwer was zu hören. Vollkommen berechtigt, und mein lieber Kerstin, einmal live vor allen Hörern, grottenschlecht ist nicht unter der Gürtellinie. Wir lieben ehrliche Kommentare, denn nur dadurch können wir uns für euch verbessern.
So sieht's aus, ganz genau. Gerade raus, dann gibt es auch nichts zu deuteln. So ist richtig.
Ja, und dann hat sich ja einiges noch getan. Abgesehen von dem Kommentar von Kerstin gab es noch dementsprechend den einen oder anderen Kommentar. Und wir haben in der letzten Zeit, ich muss sagen, Hammer, ihr seid der Knaller. Es ist toll, dass Hörer aktiv sich daran beteiligen, uns zu unterstützen bei der Aufbereitung oder Vorbereitung unserer Beiträge oder auch eigene Folgen dementsprechend mit aufnehmen, die, wenn sie von uns durchgehört worden sind und für gut befunden werden, auch gerne veröffentlicht werden können. Und da hat der Neufi was zu berichten.
Ja, also ich hatte den Daniel über Google Plus, hatte ich ihn angefragt, weil er da öfter mal Astrobilder veröffentlichte und ich die ziemlich gut fand. Und da dachte ich mir, Astrofotografie wollte sie irgendwie auch schon mal machen, Aber irgendwie habe ich da noch keinen Angriffspunkt gefunden. Da hatte ich den Kontakt zum Daniel gesucht und der hat sich bereit erklärt, einen Gastbeitrag zu schreiben. Und den habe ich veröffentlicht. Den Link, den haben wir in die Shownotes gesetzt. Also ganz, ganz vielen lieben Dank. Da hat sich super viel Arbeit damit gemacht. Fand ich ganz klasse. Da geht's. Boah, ich kann die Kapitel jetzt gar nicht alle aufzählen, aber wirklich von der Vorbereitung bis zur Durchführung, der Nachbearbeitung, von vorne bis hinten, ganz toll. Ich bin auch momentan dabei, einen Gesprächspartner zu finden. Da habe ich schon mal einen Kontakt aufgebaut. Falls der David mich jetzt hört, wäre es super, wenn du dich schon mal bei mir melden würdest, weil das ist irgendwie die letzte Zeit. Ich hatte noch zwei E-Mails geschrieben, aber vielleicht ist er auch im Urlaub. Mal gucken. Da wird es vielleicht demnächst dann nochmal ein Interview zum Thema Astrofotografie geben, wenn ich das mit dem David hinbekomme. Ja.
Dadurch merkt ihr eindeutig, dass wir gerne auch etwas gemeinsam mit euch machen oder wenn ihr Empfehlungen habt, auch da kam ja schon die eine oder andere Empfehlung über Google, da sind wir noch ein Interview schuldig und die Anfrage ist auch noch nicht raus. Wir fragen aber auch selbstständig gerne immer mal bei, ja, ich sag mal, tollen Typen, interessanten Fotografen, Mediengestaltern, das ist ja der Wahnsinn, was heutzutage über die digitale Bildbearbeitung machbar ist, auch an und gucken, dass wir euch interessante Beiträge, ja, gerne anbieten. Und wir leben natürlich auch von den Ideen, die von euch kommen. Und da hat Olli uns einen tollen Beitrag geschickt, was wir dementsprechend ja vielleicht über den Fotopodcast mal organisieren können.
Andreas,
Genau,
genau.
ja. Der Olli schreibt, hallo, ihr habt aufgerufen, Feedback, Wünsche, Anregungen zu geben. Hier mein Wunsch, Idee. Wie mache ich ein Konzeptfoto? Als Beispiel euer Splash-Foto. Wo finde ich eine Idee? Bücher, online, andere Fotografen, Wettbewerbe etc. Wie bereite ich das vor? Wo bekomme ich ein Model her? Hilfe, Menschen ansprechen und so weiter. Woher bekomme ich alles Accessoires? Welches Equipment brauche ich? Wie bereite ich mich auf den Shoot vor? Dry Run etc. Durchführung, Nachbearbeitung, Post-Production, Vermarktung. Vielleicht könnte man dies auch als Fotopodcast-Hörergruppe-Aufgabe machen. Das heißt, die Hörer suchen Ideen und reichen diese ein. Dann eine Abstimmung, Doodle über zum Beispiel drei Ideen. Umsetzung durch die Hörer und Einreichung der fertigen Bilder via Flickr. Dann Abstimmung und Bildbesprechung. Das Ganze könnte man als Fotopodcast-Projekt über das ganze Jahr hin kontinuierlich durchziehen. Das war die Mail vom
Ja, ein
Olli.
Hammer-Beitrag. Olli, es ist eine ganz, ganz tolle Idee auf Basis ja, des Splash-Shootings, was Neufi damals zu Beginn in meinem Studio gemacht haben. Also Neufi, eine Visagistin, ein Model und ich. Und es ist der Knaller, was dabei kreativ rauskommen kann. Ich finde die Idee so toll, dass ich glaube, wir könnten dazu mal eine Folge aufnehmen. Einfach wirklich mal ein bisschen was erzählen von wie mache ich was, wie komme ich daran und gemeinsam für alle Fotopodcast-Hörer ein Projekt auszuschreiben. Gegebenenfalls auch mit einem kleinen Gewinnspiel verbunden.
Das hört sich alles sehr gut
Jo.
an. Ich muss mich da auch erst noch mal ein bisschen bei dem Olli entschuldigen, weil ich habe die Mail irgendwie verschlammt und ich hatte es ja in der letzten Folge oder einer der letzten Folgen, hatte ich ja darum gebeten, dass derjenige, der die Mail geschickt hat, die vielleicht noch mal schickt. Das war also der Olli. Sorry, Olli, ist normalerweise passiert mir das nicht, dass ich E-Mails verliere. Und er hat schon recht, ich als alter ITler, dem soll das nicht passieren, aber ihr wisst ja, wie das ist mit dem Schuster und den eigenen Schuhen und so.
Das war ein sehr sympathischer Tadel und der kam genau richtig bei dir an.
Ja,
Nein, alles gut.
nee, nee, alles, alles, alles gut, alles prima. Nochmal herzlichen Dank, dass du die Mail uns nochmal zur Verfügung gestellt hast.
Ja, und ihr könnt gespannt sein auf die Folge 161, denn zur Folge 161 haben wir von Peter Rex ein Interview gesendet oder zugesendet bekommen mit Thorsten Simon. Das ist der Macher von Photomate R3. Wem es etwas sagt, seid gespannt. Und wem es nicht sagt, informiert euch vorher, denn es wird gut. Wir kriegen es nicht mehr in diese Folge mit rein, aber in der kommenden ist es auf jeden Fall mit inkludiert.
Ja, und dann geht es auch schon wieder weiter in der Folge zu Capture One. Ich habe das letzte Mal eigentlich, ich hatte ja das letzte Mal ein bisschen erzählt, wie das mit der Fotoorganisation da so funktioniert und versucht so ein bisschen einen Vergleich zu ziehen zu Lightroom.
Du bist gescheitert.
Nein, nein, ich bin nicht gescheitert. Zumindest würde ich das nie so zugeben. Nein, ich habe bloß irgendwie, ich habe direkt bei der Bildverwaltung angefangen, aber eigentlich hätte ich noch einen Schritt zurückgehen müssen. Und zwar geht es um die Anpassbarkeit der Oberfläche von Capture One. Und das ist wirklich sehr flexibel. Deswegen wollte ich das jetzt heute nochmal einfügen. Und zwar, wenn ihr Capture One startet, dann ist es, dann bekommt ihr so eine Standardansicht angeboten. Da habt ihr auf der linken Seite. Auf der linken Seite gibt es dann ja im Prinzip so Tabs mit Symbolen obendran. Und das stellt so die eigenen Kategorien dar. Und ihr könnt euch jedes Menü könnt ihr euch im Prinzip selbst zusammenschustern, wie ihr wollt. Ihr könnt die Reihenfolge verändern von den, von den Einstellungsmöglichkeiten. Ihr könnt selbst ganz neue Tabs hinzufügen. Ja, ihr könnt die Werkzeuge könnt ihr als schwebende Werkzeuge könnt ihr euch rausziehen. Das ist vor allem günstig, wenn ihr mit mehreren Monitoren arbeitet, dann könnt ihr auf der einen Seite die Werkzeuge haben, die dann schwebend irgendwo im Raum liegen und dann auch ein bisschen größer sind, als wenn sie im Tab eingefügt sind. Und auf der anderen Seite habt ihr dann eben euer Bild, was ihr bearbeiten wollt. Also das ist ein ziemlich flexibles System. Den Browser, den ihr, ja, das ist im Prinzip das, was unter Lightroom da die untere Leiste ist, diese Thumbnail-Anzeige, die könnt ihr auch einfach, die ist standardmäßig, ist die unten, wo sie bei Lightroom auch ist. Also ich habe jetzt festgestellt, bei meiner Bildschirmauflösung ist es einfach günstiger, die auf der rechten Seite zu haben. Dann wird das Bild einfach noch ein bisschen größer dargestellt in der Vollansicht. Also jetzt nicht 100%, sondern wenn das Bild vollständig dargestellt wird. Also finde ich sehr schön gelöst und vor allem sehr flexibel. Und was ihr da eingestellt habt, das könnt ihr natürlich auch als Vorgabe dann abspeichern. Also ihr könnt euch dann mehrere Screens praktisch zusammenklicken und dann wechseln, je nachdem, was ihr macht. Wenn ihr irgendwie Massen an Bildern habt, wenn ihr gerade von der Hochzeit kommt oder von der Veranstaltung, wo ihr ganz, ganz viele Bilder habt, einfach zum Aussortieren, da sieht die Oberfläche einfach ein bisschen besser aus, als wenn ihr das im Standard lasst oder vielmehr, was ist besser aus, aber einfach ein bisschen ergonomischer, nenne ich es jetzt einfach mal. Ihr seid einfach ein bisschen schneller beim Durchgucken eurer Bilder. Also das wollte ich nochmal erwähnt haben, bevor es dann das nächste Mal weitergeht mit dem neuen Thema. Ja, so viel dazu.
Sehr, sehr cool. Und ich bin mal auf den Link, den wir in unserem Blog stellen werden, zum Equipment von Andreas gegangen und bin schon total geflasht und dazu wird er uns gleich was erzählen. Aber erstmal herzlich willkommen zurück, ne, von der anderen Seite des Sees.
Ja.
Dankeschön.
Welcome back.
Ja.
Kannst du noch Deutsch?
Ja, so lang war ich nicht weg. War eine Woche und ja, war wieder mal sehr aufregend, in New York zu sein. Also es ist wieder unglaublich, was man für Ecken entdeckt, obwohl ich ja eigentlich schon mal vor 5 Jahren dort war. War es wieder eine komplett neue Erfahrung für mich, auch jetzt von der Fotografie-Seite her, weil ich das diesmal einfach ein bisschen anders angegangen bin. Beim letzten Mal war das jetzt noch nicht so das Hauptaugenmerk, sag mal, auf die Fotografie. Und diesmal hatte ich schon ein bisschen Equipment dabei. Also wenn ihr dann in die Shownotes klickt und schaut mal auf den Link, da habe ich ein Bild reingestellt, was ich mitgenommen habe über den Teich. Und das waren doch schon, das sind schon ein paar Kilos zusammengekommen. Was kann ich erzählen? Also auf jeden Fall braucht man große Speicherkarten, wenn man in New York unterwegs ist, weil in jeder Ecke finden sich Situationen oder Gebäude, die man einfach fotografieren muss. Also das bleibt in der Stadt nicht aus. Ich hatte immer ein wenig Probleme mit der Stativbenutzung. Also ich wollte da auch einfach mal Langzeitbelichtung machen. Und da sind sie wohl immer nicht so. Ja, das wurde ich ein paar Mal getadelt, auch von der Polizei, wo ich da mein Stativ aufbauen wollte. Wie zum Beispiel am Times Square habe ich dann gesehen, da gibt es ja diese rote Treppe, wo sich dann alle fotografieren. Da habe ich welche gesehen, die auch ein Stativ aufgebaut haben, wo nichts, also wo das wohl erlaubt gewesen ist. Aber unten direkt am Times Square ist das nicht erlaubt. Also da hat auch ist ja überall Sicherheitspersonal, Polizei etc., die einen dann darauf hinweisen, das
Ich
einzupacken.
wollte dich gerade fragen, woran erkenne ich denn, dass es da erlaubt ist oder nicht erlaubt ist?
Ja, das ist, wenn du es dann aufstellst, dann kommt dann jemand, dann tippt dich irgendwann auf die Schulter, daran erkennst du das. Also
Okay.
da stehe ich jetzt keine Schilder oder so, aber ja, die kommen dann schon auf dich zu.
Ja, gut, ich sag mal, ist nach den
Ja,
Attentaten natürlich dementsprechend sehr vorsichtig.
klar.
natürlich, natürlich. Also da, egal wohin mal, wir waren bei der Freiheitsstatue auf der Insel, dann ist ja nochmal ein kompletter Sicherheitscheck wie am Flughafen, da wird man noch, das wird alles durchgeleuchtet. Obwohl ich muss sagen, also mich haben sie jetzt mit einem Kamerarucksack, ich hatte ja alles dabei, klar wurde durchgeröntgt, aber es war jetzt keiner beanstandet. Also ich bin da überall reingekommen, selbst wir waren bei einem Knicks-Spiel, beim Basketballspiel, da hatte ich mein ganzes Equipment dabei. Da wurde mir der Rucksack, durfte ich dann verstauen für die Dauer des Spiels und durfte nur den Body mitnehmen mit meinem 2470. Das haben sie gesagt, das ist keine professionelle Kamera, die dürfte ich wohl mit reinnehmen.
Das habe ich.
So war die
Okay. Das
Aussage.
heißt, professionelle Fotografen aus dem Zuschauerrang dürfen gar nicht fotografieren.
Nee.
Toll.
Nee, also ich denke mal, wenn man da einen 70-200 draufgeschnallt hat, das würde nicht durchgehen, gehe ich mal von aus.
Ja, das.
Also ich hatte es auch dabei, habe erst schon überlegt, ob ich es drauf mache, aber ich glaube, dann wären sie, ja, die waren halt auch nicht so begeistert, weil das Stativ schon mächtig groß war. Aber das ist kein Thema, da gibt es einen Aufstellraum, dann kriegt man ein Kärtchen, muss eine ID hinterlegen, Führerschein, was auch immer, und dann nach dem Spiel kann man sich das dann wieder
Wenn man
abholen.
Glück hat, ist ja noch alles da.
Ja, also da habe ich schon nachgeguckt. Nee, das sind sie.
Ich schau mir so dein Foto an vom Equipment und ja, ich sag
Ja.
mal im Großen und Ganzen, gut, Brennweiten kann ich schwer auslesen, aber wir hatten vorhin ja schon mal drüber unterhalten,
Wir hatten
2470 und ich glaube
genau
1635,
das
24 und das
1635 und das
70-200,
70-200.
genau. Das ist im
Genau,
Endeffekt auch das,
das
was ich
war
als
mein
Standard auf dem
dabei.
Vollformat auch mitnehme im Regelfall. Ich habe vielleicht noch mein Fischei dabei, einen Blitzkopf, den sehe ich bei dir auch. Ich sehe noch eine kleine Kompaktkamera und nur zwei Speicherkarten.
Ja.
So, jetzt habe ich jetzt zwei Speicherkarten. Auch noch okay.
Gut,
Ja.
zwei Speicherkarten als Reserve und zwei sind drin in der Kamera.
Ah ja, und ich sehe drei
Also.
Ladegeräte. Eins für die kompakte und zwei wahrscheinlich für
Ja.
die Spiegelreflex. Und ich sehe
Genau.
irgendwas Grünes zwischen dem 70-200 und dem Selbstauslöser.
Das ist nochmal
Eine Sternlampe ist das.
eine
Wahrscheinlich, ne?
Sternlampe.
Das könnte auch ein Sprengsatz sein. Das
Genau.
ist eben genau das Risiko. Man kann es nicht genau definieren.
Man kann es nicht genau definieren. Aber das ist eine Stirnlampe, ja, für die Nachtaufnahmen in dem Sinne. Wenn man mal unterwegs ist und es ist gut, in New York gibt es keine vollkommene Dunkelheit, aber halt als Reserve habe ich die immer dabei, weil ich auch manchmal draußen bin, wo jetzt kein Licht ist. Da ist sowas ganz nützlich, einfach um die Kamera besser bedienen zu können.
Jetzt habe ich gesehen, dass auf deinem Foto, klar, das Stativ ist von Serui, kenne ich nicht, war wahrscheinlich
Ja.
preislich ganz interessant.
So eins habe ich auch.
Aber was ist in dem Beutelchen drüber? Steht auch Serui drauf. Ersatzteile?
Das ist nochmal, um das Stativ kleiner zu machen. Weil da, wenn ich es jetzt im Normalgebrauch habe, dann ist die Mittelsäule circa, lass es mal 30 cm sein. Wenn ich jetzt aber die Füße komplett unten also wenn ich sie ausklappe, dann komme ich nicht so weit runter. Und da ist nochmal ein kürzeres Stück drin, dass ich das mehr in die Froschperspektive kriege.
Das sind dann die fotogeschützten Patente.
Nee, das ist einfach nur eine kurze Mittelsäule, mehr ist es nicht. Einfach
ja, aber es sind die von meinen fotogeschützten Patente, weil ich kaum ja Boden habe in meinem Stativ.
Bei meinem Foto kann man es doch so seitlich rausklappen, irgendwie so
seitlich. Nee, bei meinem Foto kann ich die Beine auf 3 Positionen rausklappen, dann sind die nur noch ungefähr 10 cm über dem Boden und da muss ich die Mittelsäule aber umsetzen, damit ich dann auch noch näher rankomme.
Ah, okay.
So ist das Prinzip
so
auch.
So ist es auch, ja.
Genau, das ist dasselbe.
Aber es machen ganz viele so.
Nicht ganz, ihr könnt die Mittelsäule nicht quersetzen. Ich setze die Mittelsäule quer.
Ja.
Ne? Nee, das kann ich
nicht. Also ist das nicht so. Aber gut, nee, prima. Du hast einen Vortex-Auslöser, du hast einen Vortex-Empfänger dementsprechend, du kannst das aussetzen.
Ja.
Hast aber kein zweites Stativ dabei gehabt für den Blitz, um irgendwo zu positionieren, sondern immer auf Mauern, Treppen oder sonst irgendwas.
Da war dein Gorilla-Pod.
Den Gorilla-Pod.
Ja, zum Beispiel Gorilla-Pod, ja. Stimmt. Und
den hätte ich nehmen können, ja.
Und
aber Blitz hatte ich eigentlich recht selten im
Einsatz. Und der Pinsel war zur Sensorreinigung oder war der, dich zu decken, dass wenn irgendwer kommt, du tust, als wenn du etwas malst?
Nein, der ist zur Sensorreinigung.
Eher zur Objektivreinigung, oder?
Objektiv eher, weil auf Sensor, ja. Vorsicht, harte Pinsel macht Kratzer. Mhm. Das ist gefährlich. Also
aber dafür ist ja der Blasebalg dann da.
Ja, genau. Dafür ist der ist hoffentlich qualitativ gut und es kann Öltropfen rauskommen. Weil die billigen Dinge aus China, die spucken noch.
Echt?
Ja,
Schweinerei.
Das wäre natürlich fatal.
Da wäre ich echt sauer.
Ja. Ne, der ist in Ordnung. Und was auch sehr gut ist, ist der Sun Sniper, muss ich sagen. Also der Tragegurt für die Kamera. Weil so über den Tag, man will sie ja gern schussbereit haben. Also ich hatte sie immer an dem Gurt hängen und hatte den Rest im Rucksack. Wenn eine Situation entsteht, dann möchte ich das einfach die Kamera gleich griffbereit haben und nicht erst aus dem Rucksack.
Das ist die Tragegurt.
Dann ist es meistens vorbei.
Ganz egal, ob jetzt Sun Sniper oder Black Rapid. Ich habe ja meinen Black Rapid von der Fotokina von damals. Und der hält bis heute. Vollkommen egal. Man muss sich selber entscheiden, was man haben will. Ob mit Draht, ohne Draht, ob mit Bremsklammern oder ohne Bremsklammern. Aber das System ist super. Auf der einen Schulter hängt und auf der anderen Seite ausgleichen. Dann auf der Hüfte einfach zugreifen, ziehen und jemanden fotografieren. Ist fast wie früher im Wilden Westen mit jemandem Colt zu erschießen. Also,
genau. Wer zieht zuerst?
Genau.
Ja. Das war jetzt so meine Ausrüstung. Auf jeden Fall jede Menge Akkus. Dass ich sie auch über den Tag komme, das liegt halt so ein bisschen systembedingt an der 99er, weil die halt noch den... die hat ja keinen optischen Sucher. Die hat ja einen
digitalen,
elektronischen Sucher. Und wenn man die halt immer auf Standby lässt, läuft das immer mit und da ist schon ein gewisser Batterieverbrauch da. Deswegen habe ich da das sind dann 4, 5, 6 Batterien dabei gehabt.
Ja, ist gut.
Die habe ich dann abends geladen, dafür die 2 Ladegeräte.
Da brauchst du echt so viele Batterien?
Ja, nicht komplett. Nicht komplett, aber haben ist besser als brauchen.
Meine Rede.
Ja, aber Leute, ich gehe auf Hochzeiten und auf Konzerte und habe 2 Kameras mit jeweils 2 Akkus und habe nur 8 Stück. Und weiß aber, dass ich mit jeder Kamera wenigstens 1500 bis 2000 Fotos schießen kann. Mhm. Also klar, natürlich habe ich einen Spiegel drin. Ne? Der braucht weniger Strom. Okay.
Braucht die schon ein bisschen mehr.
Okay, gut. Ja gut, die WLAN-Karte braucht auch noch ein bisschen mehr. Und ne? Also von daher, aber cool. Ne? Und links ist kein Edding, meine lieben Zuhörer. Wer es noch nicht kennt, das ist ein Pinselstift.
Genau. Genau, nochmal.
Da, wo Sony draufsteht.
Nochmal ein Tuch.
Ja, und so 2 Brillenputztücher, super.
Und 2 Brillenputztücher, einfach für die Kamera, falls mal immer dabei haben, das ist kein Gewicht. Das, bis man das irgendwo gefunden hat, da stecke ich mir lieber 2, 3 mit in den Rucksack mit rein.
Prima, nee, toll. Da kann man wirklich mal sehen, was man so mitgenommen hat, auch fotografisch sich das Ganze mal auslesen. Und den Rest habt ihr jetzt eben gehört, von daher top.
Super. Genau. Und falls mal was fehlt, kann ich mal einen Tipp geben. Es gibt ein sehr gutes Kamerageschäft. Also da ist das ist der Wahnsinn. Das ist B&H. Das ist 9. Avenue, Ende der 33. Straße, also da in der Ecke. Ein Summasorium an Kamera-Equipment, Videoproduktion vom Akku bis zum Plotter haben die da alles drin. Also das war echt der Wahnsinn. Also da habe ich mich echt mal ja, 2 Stunden da aufgehalten und mal so geguckt, was es da so alles gibt. Und da kann man sich auf jeden Fall schön auslassen. Besser ist es wahrscheinlich, wenn man die Kreditkarte irgendwie daheim lässt, weil da gibt es wirklich alles.
Jo, und ihr müsst ganz wichtig daran denken, dass ihr
Zoll.
als, genau, als Privatanwender anders angesehen werdet wie als professioneller Anwender und der Zoll auch noch dazu kommt. Das ist recht günstig. Ich habe es nicht offiziell gesagt, aber man kann auch mit den Händlern reden, ob die euch eine kleinere Rechnung ausstellen. Ich werde immer leiser, weil das darf man offiziell nicht sagen.
Okay. Aber ich fand es jetzt preislich, muss ich sagen, nicht so extrem billiger wie bei uns. Also ich war auf der Suche nach einem 135er 1,8. Das kriege ich hier eigentlich für denselben Preis, wenn nicht sogar noch günstiger. Ich weiß nicht, ob es am Kurs liegt, weil der gerade nicht so günstig ist, aber dann kaufe ich es mir lieber hier, muss ich sagen, habe hier meine 2 Jahre Garantie und ja, habe nicht die Probleme, falls irgendwas schief geht mit dem
Das
Teil.
gab es in der Vergangenheit auch schon bei Canon. Wenn du Canon im Ausland gekauft hast, nicht im europäischen Inland, dann war es so, dass du nicht in Deutschland die Reparaturservice in Anspruch nehmen konntest, sondern in der Europazentrale in Irland. Also man hat da schon einen Unterschied
Prima.
gemacht. Ist aber für die Füße. Also man konnte es auch genauso hier hinschicken und dann hat man sich darum gekümmert oder
Ja,
nicht. Aber offiziell
ja.
ist es tatsächlich so, dass sie dann das Externe ausklammern, weil es günstiger ist. Aber gut. Nee, also sehr cool. Du hast ja Fotos dementsprechend zur Verfügung gestellt. Einiges von dem, was du geschossen hast.
Ja, Fotos gibt's. Findet ihr auch einen Link in den Shownotes. Sind jetzt 80 Stück, die ich mal rausgepickt habe. Natürlich die guten. Ja, also insgesamt waren es mal, boah, ich habe glaube ich geschossen, 1500 oder so. Und bin dann abgespeckt, weil ach, von der Freiheitsstatue waren es glaube ich, ach, keine Ahnung, 200 Stück oder so. Da schießt man erstmal, aber das braucht ja keiner. Und da bin ich ungefähr jetzt bei 900 gelandet oder so, die ich dann auch behalten will. Von einer Woche ist das vollkommen ausreichend. Ja, waren viel unterwegs. Die normalen Anlaufpunkte, die man halt hat von Brooklyn, sieht man halt schön die Skyline rüber. Das war gleich der erste Abend, wo wir angekommen sind. Sind wir direkt rüber nach Brooklyn gefahren und haben uns erstmal ja von der Skyline irgendwie so beeindrucken lassen. Das war schon das. Ja, war auf jeden Fall von da drüben, da gibt es ja diesen Brooklyn Pitch Park, wo man eigentlich eine schöne Sicht hat auf die ganze Skyline. Dann noch über die Brooklyn Bridge laufen, da hat man schon mal die ersten ja, 10 Fotomotive locker im Kasten, wenn man das macht. Dann ist es natürlich wie immer, wo wir es auch letzte Sendung schon unterhalten haben, früh aufstehen lohnt sich. Also wir waren im Central Park zur ja, Mittagszeit, sage ich mal. Da war es eigentlich ja schlecht möglich, Fotos zu machen, weil es halt doch schon ziemlich überlaufen ist, selbst zu der Jahreszeit, jetzt im Februar, wo wir dort waren. Und da haben wir uns halt gesagt, ja, wir stehen mal früh auf. Da war Sonnenaufgang 6:30
Ja,
rum.
das ist ja noch christlich
Und
eigentlich, oder?
das ist eigentlich okay. Im Sommer wäre das natürlich ein bisschen schlechter gewesen. Ja, das hieß aber trotz alledem 5:30 aufstehen, alles zusammenpacken, in die Metro und dann erstmal zum Central Park fahren, aussteigen und die Punkte, wo wir hinwollten, ja, da ist man hingelangt. Wir waren dann bei dieser Bow Bridge, wenn ihr das was sagt. Das ist wohl so ein bekanntes Ding aus einem Spider-Man-Film. War man nachmittags, wie gesagt, unmöglich, weil halt viele Leute da waren. Und wir hatten wirklich Glück. Also Sonnenaufgang, wunderschönes Licht und keine Menschenseele. Also ein paar Jogger, aber das konnte man alles verkraften. Also das war. Ja, es ist immer wieder schön, wenn man da allein steht und kann das vollkommen genießen, kann ich nur immer raten. Also so schwer es auch fällt, da aufzustehen im Urlaub um solche Zeiten, Aber es ist es auf jeden Fall wert.
Ja, sehr cool. Also ich gucke ja auch gerade parallel so ein bisschen die Bilder durch. Was wirklich auffällt, ist, dass du relativ wenige Touristen auf den Bildern hast.
Ja, ich mag das nicht so.
Ja.
Ich versuche das so gut wie möglich auszugrenzen. Also das gibt immer, weiß ich nicht, ich finde das, manchmal nimmt man Leute mit rein, klar, ich meine, Times Square lässt sich nicht vermeiden, da irgendjemanden mit drauf zu haben, aber gerade sozusagen im Central Park finde ich jetzt persönlich schöner, das ohne Menschen zu fotografieren.
Ja, ich schaue mir gerade mal das zweite Bild an, Brooklyn Bridge Park, und sehe diese Sternefunktion an den Lichtern. Ich gehe davon aus, dass es daran liegt, dass du so weit abgeblendet hast, dass durch die Blende selber dann dementsprechend die Sternstrahlen zur Erscheinung kommen.
Die Sternefunktion der Blende, habe ich sowas auch?
Die Sternefunktion
der Blende.
Ja, geht. Ist einfach nur abblenden.
Einfach abblenden dementsprechend. Und da geht eine ganze Menge.
Dann sieht man das so, genau.
Und ich dachte, da gibt es einen Schalter irgendwie für. Schade.
Ich habe einen Fußgänger gesehen. Bei der Brücke, da steht einer. Unten.
Ah! Uff. Noch einer hat es geschafft.
Ja, einer hat es geschafft.
Der hat sich bestimmt todesmutig da reingehechtet.
Ja. Ja, gut, hier wir auch gerade mal offen. In der Central Station sind jede Menge. Da geht es auch so ein Punkt. Ich habe es auch mal probiert, so Langzeitbelichtung, so, ja, ich glaube, 4-5 Minuten habe ich es mal belichtet. Es verschwinden nicht alle. Es verschwinden viele, aber.
Ja, wer länger stehen bleibt, nicht mehr. Aber ich sag mal, das Bild, was du geschossen hast von diesem Bügelhaus, wie das auch gerade auf Englisch heißt, ich habe es vergessen, was ausschaut wie ein Bügeleisen. Das ist der Spitzname.
Ja, also es ist Flat Iron Building,
genau, dankeschön. Das ist ja aus der Perspektive schon nicht ein paar Mal nachgeschossen worden. Du hast sehr frontal geschossen, die meisten machen es ein bisschen weiter rechts, aber genau immer aus dieser Mittelinsel raus am Boden da. Da hat mein Schwiegervater vor 5 Jahren zum Geburtstag auch ein Bild gekriegt, signiert von einem Fotografen aus Fulda.
Oh.
Und da hat deins mehr Zeichnungen in den Wolken als das, was er bekommen hat.
Ja, das war nicht gerade der schönste Tag, den wir hatten, wo wir da waren, aber ja, man muss halt mit dem leben, wie das Wetter ist. Es bleibt halt nicht aus.
Schön finde ich das Foto der Polizisten, die dir gerade einen Strafzettel verteilen, weil du sie fotografiert hast.
nein, da war jemand anders dran.
Nee, coole Eindrücke.
War nur ein Schnapper.
Sehr schöne Eindrücke in der Richtung, toll. Schaut euch die Bilder mal an, 80 Stück ist eine ganze Menge, lasst sie mal auf euch wirken, nehmt ein bisschen Zeit mit, vielleicht dazu noch ein Gläschen Rotwein oder ein Fläschchen Bier. Mal zurücklehnen, die laden wirklich dazu ein, die Lichtstimmung gerade nachts mal mitzunehmen, wie es in New York ist. Hammer. Jetzt habe ich bei dir auf deinem Foto schon so viele Kleinteile gesehen und dann fragt man sich immer, wo passen die genau in den Rucksack rein oder fallen die nicht irgendwie durch die Gegend? Wo muss ich dann suchen, wenn ich gezielt was brauche? Wie mache ich das denn? Und hat Neufi sich darüber informiert, was für Transportmöglichkeiten es für Kleinutensilien gibt?
Naja, also informiert ist vielleicht ein bisschen falsch gesagt. Ich höre
aus
ja
der Not herausgeboren.
Ja. Ich höre ja auch noch andere Podcasts. Also viele Grüße an die Kollegen von Fotofonie erstmal. Die hatten im Letzten das Thema, wohin mit den Batterien, mit den vielen. Also man hat ja meistens irgendwelche Akkus, gerade jetzt, wo die Micro Four Third Kameras doch sehr hip sind, die brauchen ein bisschen mehr als eine Spiegelreflexkamera, da brauchen wir da Batterien, dann hat man vielleicht noch 1-2 Blitze, dann brauchen wir diese AA-Akkus, relativ viele, und das ganze Zeug fliegt halt immer so ein bisschen in der Tasche irgendwo rum. Der Frank Fischer meinte dabei, AA-Akkus sind Schüttgut für ihn. Fand ich ziemlich witzig. Also einfach so in die Kamera kippen würde ich sie jetzt nicht. Also hatte ich einfach die Idee, das hier nochmal zu thematisieren und so ein bisschen weiter auszuweiten, weil es geht ja nicht nur um Akkus, es geht um Speicherkarten, es geht um Kleinstutensilien wie kleine Wasserwagen, weiß der Teufel, was man denn noch so alles dabei hat. Und da dachte ich, ja, vielleicht hat der ein oder andere mal eine Idee, wie man damit umgeht. Also einiges geht ja inzwischen, wenn man sich so Fototaschen anguckt, da sind ja auch schon teilweise Ideen umgesetzt, zumindest so für typischerweise Speicherkarten, dass die irgendwie schon so rot und grün markiert sind irgendwie, also rot sind die geschossenen und grün die noch leeren, das kann man machen. Also ich benutze da so eine Rolltasche von Think Tank, Die wickelt man so zusammen, da kriegt man 10 Speicherkarten rein, 10 CF-Karten, passen natürlich auch kleinere rein. Und die wickelt man so zusammen im Prinzip mit einem Klettverschluss am Ende und dann ist das so ziemlich kompakt zusammen. Die habe ich schon jahrelang. Ist, ja, also, unter das Wasser würde ich sie nicht tauchen, aber ist ein bisschen Spritzwasser geschützt, ist ganz gut geschützt, das Ding, man hat die Karten immer zusammen. Ich drehe die, wenn die Karten voll sind, drehe ich die einfach immer rum, sodass die unbeschriftete Seite dann durch diese Einstecktaschen, also diesen durchsichtig, dass man die dann einfach sehen kann. Das ist für mich das Indiz, die Karte, da sind Bilder drauf und die ist voll und die rühre ich nicht mehr an. Mit den Akkus, da habe ich auch so eine Kleinsttasche, das ist so eine etwas längliche Tasche, da passt ziemlich genau so ein Blizzard rein, also so vier Akkus, die man normalerweise für einen Kompaktblitz braucht. Und da passen auch genau meine Kamera-Akkus rein. Das sind so vier nebeneinander, die gehen mit dem Klettverschluss zusammen. Ja, und dann hat man halt noch so wirklich so Kleinstzeug, solche Kabeladapter und lauter so ein Kram. Dafür nehme ich eigentlich immer, ja, das sind so Stoffsäckchen. Die gab es mal massenweise irgendwie beim Real geschenkt. Das sind einfach, das sind so, wie groß werden die sein? Die sind vielleicht so 10 cm hoch und 7, 8 cm breit, oben mit so einem Zugverschluss, also zieht man an so einem Seil, dann sind die zu, da kann man oben irgendwie eine Schleife reinmachen und da habe ich so Adapterzeug drin, also irgendwelche Kabel für einen Auslöser, also für einen Kabelauslöser und irgendwie hat man nochmal so Sonderakkus, wenn man irgendwelche Funkauslöser hat, da gibt es vielleicht dann nochmal so CR2-Batterien, die es so nicht als Akku, ich weiß nicht, ob es die nicht gibt oder vielleicht habe ich auch einfach nur kein Ladegerät dafür, keine Ahnung. Das stecke ich dann damit noch mit rein. Wie transportiert ihr denn euer Kleinzeug?
Ja, was leer, schmeiße ich weg. Nein.
Das könnte kostenintensiv werden.
Nein. Also Andreas wird uns gleich berichten von New York, wie er es gemacht hat. Und ich komme halt dem mal kurz zuvor. Und ich habe seit einigen Jahren meinen Fotorucksack. Und der hat ja eine lebenslange Garantie. Und nutzt den auch wirklich, das ist ja das kleinere Modell von dem Nachbau von Vadimax, das Marek hat. Das Ding, wo man, wenn man falsch fällt, auf den Rücken fällt und wie ein Maikäfer nicht mehr aufstehen kann. Meiner ist kleiner.
Genau.
Und hat aber auf der Innenseite, das heißt da, wo die Kamera und die Objektive sind, drei Taschen. Zwei kleine oben und eine große unten. Und da habe ich im Regelfall immer in einem der Fächer, und damit ich blind reingreifen kann, meine Akkus, je nachdem, wie viel ich habe, den großen. Und dann in so kleinen Kunststoffhüllen mit immer vier Akkus, die zusammenpassen. Und oben links in dem Fach meine Speicherkarten und oben rechts in dem Fach, seitdem ich einen Lehrauftrag hatte, meine Kreide für die Schule. Das reicht. Wenn ich was Neues brauche, greife ich blind in das untere Fach, hole mein Batteriepack raus, weiß vier gleiche Akkus und kann sie einsetzen. Wenn ich eine Speicherkarte brauche, packe ich oben rein, hole mir dort eine Speicherkarte raus und was ich dann nicht mehr brauche, schmeiße ich vorne rein. Vorne habe ich ein großes Fach mit zwei kleinen Fächern und die wiederum sind unterteilt für Schreibstifte und so kleine Steckfächer. So, und dann werden die Batterien, weil sie leer sind, in das große Fach geworfen, weil egal was da drin ist, ich brauche es gerade nicht. Und die Speicherkarten in so ein kleines Fach reingesteckt, wo sie nicht wackeln können. Und dann bin ich ja ganz entspannt durch. Das geht seit Jahren und geht richtig gut. Und da liegt natürlich auch noch ein Ladegerät drin, da liegt vielleicht auch noch mal ein zweiter Blitzkopf drin. Aber der ist ja groß genug. Also ich weiß, ich brauche unten nicht reinpacken, weil die Batterien, die unten drin sind, sind leer.
Das heißt, du hast dein Zeug alles mehr oder weniger in irgendwelchen Rucksackfächern verteilt.
In den vorhandenen Rucksackfächern, die mein Rucksack hat, ja. Aber so, dass es organisiert ist für mich selber. Ja. Ich weiß, wo ich hinzupacken habe.
Das heißt aber auch, dass du den Rucksack immer gleich packst.
Ja.
Ja, das
mache ich auch so.
Das mache ich nicht so. Weil ich immer irgendwie, je nachdem, was ich fotografiere, irgendwie extrem wechselndes Equipment dabei habe. Weil so dieses ganze Zeug will ich eh nie mitnehmen. Das ist mir zu schwer und zu viel einfach. Und dann kommt es halt drauf an, ob ich blitzen will oder wie auch immer. Also ich habe dann auch noch so ein Rollding für Farbfolien und sowas. Da habe ich dann auch irgendwie noch dabei. Diese Akkus lassen sich auch extrem gut transportieren, wenn man einfach Gummis rummacht. So als kleiner Tipp. Und so dieses ganze, ja, ich hab auch viel Zeug in diesen kleinen Fächern stecken, aber das ist dann meistens irgendwelches persönliches Zeug wie ein Portemonnaie, ein Schlüssel und so, vielleicht noch irgendwas für ein, irgendwelche Adapter für einen Rechner oder sowas,
Ja,
wenn
da
ich ein
habe ich ein
Notebook
extra
dabei
Fach
habe.
für. Ich habe mein Portemonnaie am Mann, wenn ich es brauche. Mein Haustürschlüssel im Auto, weil ich ihn an der Hochzeit niemals brauche. Mein Autoschlüssel im vordersten Fach vorne dran, was eigentlich eine Stativ-Trageunterstützung ist.
Ja, das Stativ, das schnalle ich dann außen auf, wenn ich es dann brauche. Also
Dann
wenn ich
ist es ein
dann.
bisschen leichter als meins.
Ja, es kommt drauf an. Wenn ich das Bärlebach dabei habe, dann habe ich es in der Hand. Das schnalle ich nirgendwo drauf.
Also immer die Frage, was man an Equipment hat, aber ich sag mal,
Ja.
ganz egal, wie man es macht, man sollte sich ein System aneignen, wie man es immer macht, weil dann weißt du auch wirklich in der Stresssituation, wo du hinzugreifen hast. Es bringt mir nichts, wenn ich in der Stresssituation bin und wenn ich im Theater stehe und muss was fotografieren und zwischendrin passiert irgendwo was. Im Regelfall tausche ich die Akkus spätestens in der Pause, weil ich weiß, da komme ich gut hin. Aber es kann passieren, dass irgendwas zwischendrin ist, dann habe ich erstens meinen Akku in der einen Hosentasche, rechts, dafür geht es schon an. Rechts Akkus, links Speicherkarten. Und volle Speicherkarten oben in der kleinen Tasche, die Jeans haben, zum irgendwelche Kleinigkeiten reinstecken.
Das ist übrigens ein sehr guter Tipp, den du gerade von dir gelassen hast, so nebenbei. Akkus einfach in die Hosentaschen.
Ja, bleiben warm, entladen sich im Regelfall nicht, auch wenn es kälter ist.
Genau. Nur wenn es extrem warm ist und ihr fangt extrem an zu schwitzen, dann könnte das vielleicht auch ein Problem werden, aber okay.
Ja, und wenn ihr Dauerfeuer geschossen habt und sie dann in die Hosentasche steckt, sind sie schon warm. Aber wirklich die Idee dahinter ist, sich ein System anzueignen, dass man jederzeit, in egal welcher Situation, genau weiß, wo sein Equipment
Ja,
steckt.
also Speicherkarten und also zumindest mal ein, zwei Speicherkarten und Akkus sollte man wirklich direkt am Mann haben, ohne irgendwie Rucksack absetzen zu müssen, rumkrauscheln, sondern also ich meine, es kommt natürlich darauf an, wenn ihr entspannt irgendwo im Studio seid, dann legt das auf den Tisch und dann ist gut. Aber wenn ihr irgendwo außerhalb seid und irgendwie eine Reportage oder sowas macht, dann macht das schon Sinn, das direkt am Mann zu haben.
Du siehst mir oft genug, wenn ich schnell eine Speicherkarte wechseln muss, was ich im Regelfall beim Sucher schon kontrolliere. Aber es kann passieren, dass irgendwie ich rauskomme. Dann tausche ich die Speicherkarte, fotografiere weiter, dann habe ich die andere Speicherkarte im Mund.
Im Mund.
Zwischen den Lippen. Also nicht, dass ich fresse nicht, verschluck's auch nicht. Zwischen den Lippen. Und bis ich Zeit habe, die einzustecken. Ich verliere keine weitere Zeit als die, die ich unbedingt verlieren muss.
Ich habe gerade so das Bild vom Krümmelmonster vor mir
Ja, du,
irgendwie.
was glaubst du, wie SD-Karten entstanden sind? Man hat zu lange eine CF-Karte
Ach
gelutscht.
so.
Nein, aber ich sag mal, da muss man gerade mal gucken und dann sollte man den Unterschied wirklich kennen zwischen SD-Karten und CF-Karten. Und die Reklamation und das ganze Gemecker über Jahre hinweg, warum gibt es immer noch CF-Karte, lange überholt und wieso braucht das jemand, warum gerade im professionellen Bereich besteht, kennen da so unheimlich drauf. Naja, ich sag mal, eine CF-Karte ist wesentlich unempfindlicher gegen Schläge, gegen Fälle, gegen
Ja.
sonstigen Problemen, weil der Controller auf der Kamera sitzt und die SD-Karte
Eben.
hat den Controller und die ganze Struktur auf der Karte. Wenn die was abkriegt, wenn die geknickt wird, wenn die Schlag kriegt, wenn die Hose steckt und irgendwie dummerweise durch Sprünge, durch Rennen irgendwas einen Schaden kriegt, kann die auch kaputt sein.
Ja, klar. Bei der also die Schwachstelle bei den SD-Karten ist in meinen Augen noch nicht mal die Geschichte mit dem Controller, sondern dass die Kontakte, die sind ja nur, das ist ja nur so ganz dünnes Metall, was da irgendwie so aufgedampft ist. Das sind im Prinzip, sind das die gebondeten Verträge, ja, die gebondeten Drähte, die da rausgeführt sind und die können sich auch schon mal ablösen. Das ist mir auch schon passiert. Und
Ja,
dann stehst du
aber
echt da. Dann
es
kannst du
kann
dann
ja.
nachher mit dem Lötkolben und Draht verlängern und sowas, da hast du Spaß dann nachher.
Ja, aber nur wenn du es kannst und die Geduld hast, aber umgekehrt kann es ja auch gehen. Also ein nebenberuflicher Kollege von uns, das heißt Dr. Stefan Trevianka, fotografiert aus dem Hobby in der Leidenschaft Theater und Musical. So, und der hatte in seiner Kamera das Problem, dass im CF-Kartenslot ein Draht verbogen war.
Ach du Scheiße.
Oh.
Das sind so
Im
Stifte
Slot.
unten, ne?
Das sind
Das
so ein Stifte, die stehen
sind
frei.
Stifte,
Da
die
muss
sind
nur
umgebogen.
irgendein Kanal verstopft sein und du machst das Ding kaputt. Und ich hatte auch schon mal einen verbogenen Kanal, allerdings habe ich gemerkt, die Karte geht nicht rein, habe reingeguckt, habe reingeleuchtet und konnte den wieder gerade biegen und es geht seitdem. Also ich habe nichts weggeschickt. Er hat es wegschicken müssen. Es ging nicht mehr.
Naja, klar,
Also es
wenn
hat so
er.
oder so Vor- und Nachteile. Also man muss wirklich gucken, dass alles irgendwie läuft und dass man seine Kamera ganz gut, ja, hütet.
Ja. Auch wenn mal irgendwie was klemmt, nicht mit Gewalt rangehen. Da macht er meistens mehr kaputt. Das funktioniert nachher in den seltensten Fällen. Ja, ist
Ja,
es leider
meistens
so.
kommt ja nach fest, kommt ab.
Naja.
Ne? Also gucken wir mal. Ja, in der Richtung. Ja, lasst uns einfach mal wissen, wie ihr das organisiert. Ich meine, wir sind ja auch nicht der Erfinder der Lösung für alles, was klein ist und irgendwo sicher transportiert werden muss, was man gut erreichen und worauf man gut zugreifen muss. Aber davon abgesehen bin ich jetzt mal in dem Bereich der Messefotografie gut falsch angesagt, denn Messefotografie ist das eine, Stände zu fotografieren und Filme zu fotografieren. Anders in diesem Fall als Fotograf für ein Unternehmen, für das ich arbeite, unterwegs gewesen mit der Aufgabe, jeden Gast zu fotografieren, der dort erscheint. Denn man will danach festlegen, wer ist schon bekannt und war dort, wer war vielleicht nicht da, wer ist neu. Also man wollte eine Auswertung machen von den Kunden, die tatsächlich innerhalb von 2 Tagen Messe vor Ort gekommen sind. Und dann kommt man wirklich auf das Riesenproblem, nämlich das Recht auf das eigene Bild. Denn wer jederzeit richtig zu erkennen ist, frontal, hat Widerspruchsrecht. Wer genau ein Tattoo oder ein Piercing hat, was sonst keiner hat, an einer Position, die sonst auch niemand machen würde, hat auch ein Widerspruchsrecht, wenn er von anderen erkannt wird. Und, ihr kennt es. Wir können es auch gerne nochmal in einer der kommenden Folgen nochmal wieder neu aufnehmen. Fotorecht ist ein tolles Thema, was eigentlich schon zum Großteil vollkommen veraltet ist, aber immer noch interessant bleibt. So, und dann fängt man an. Ja, man sieht schon, wenn man fotografiert, dass Leute sagen, nein, winken will ich nicht. Man sieht danach, dass wenn man lange genug da ist, jemand auch auf einen zukommt und sagt, möchte ich nicht, ich möchte nirgends dementsprechend veröffentlicht werden, ich will nicht, dass jemand mich irgendwo sieht. Und muss dazu sagen, es war eine Polizei-SEK-Sondereinsatzkommando und Militärmesse. Da sind tatsächlich Geheimagenten unterwegs. Da sind natürlich auch dementsprechend Polizei der Sondereinsatzkommanden unterwegs. Und dann ist das gar nicht so lustig, wenn die sonst nirgends bekannt sind, weil sie sonst überall privat als nette, lustige Freunde von nebenan zum Grillen und Party und Saufen vielleicht bekannt sind oder das Fußballspiel angucken oder sonst irgendwas, aber eigentlich beruflich was ganz anderes machen, nämlich so zu arbeiten, dass man nicht vorher erahnt, dass jemand kommt. Und dann geht es wirklich ganz speziell darum, festzulegen, wen fotografiert man, beziehungsweise fotografiert man alle und wen löscht man, wen behält man. Wen gibt man weiter, weil das Unternehmen selber dann noch aussortieren muss und das Widerspruchsrecht hier noch wesentlich mehr gilt.
Ja, das ist essentiell. Ich meine, das ist ja gerade in diesen Berufsgruppen ja, ist vielleicht nicht so angenehm, wenn man als SEK weiß nicht, als SEK wie nennen die sich? Mitarbeiter? Nee, SEK Kräfte, keine Ahnung, irgendwo erkannt wird. Ja? Also das ist kein Spaß.
Naja, also sag mal, in der Richtung will ich euch einfach nur mal vorwarnen, wenn ihr einen Job annehmt und fotografiert, erfragt vorher, um was geht es genau, was für Menschen fotografiere ich, entwickelt dafür selber schon mal eine Einschätzung, was ihr machen könnt. Und wenn wirklich darauf bestanden wird, jeden zu fotografieren, der im Stand ist, vollkommen ignorierend, ob der einen Einwand bringt oder nicht, dann muss das Unternehmen, übergibt die Verantwortung an das Unternehmen, auswählen und festlegen, wer veröffentlicht werden kann und wer nicht. Ihr könnt die Person nicht kennen. Bei mir war einer, hat sich direkt ausgesprochen, er möchte nirgends erscheinen, den habe ich direkt markiert auf meiner Kamera und dann gelöscht.
Ja.
Ein anderer hat gewunken, dass er nicht erscheinen möchte, auch den habe ich gelöscht. Und der Rest hat das Unternehmen gemacht. Von daher einfach Messefotografie mal anders, nicht Stände zu fotografieren, nicht Leute zu fotografieren, insgesamt am Stand, wie voll er ist, auch das gibt es nebenbei, aber hier direkt Porträts zu schießen, der Besucher.
Aber wer ist denn dann nachher derjenige, der von Kadi gezogen wird? Ist es der Fotograf oder ist es der
Auftraggeber? In dem Fall immer das Unternehmen, das es auf ihrer Webseite oder auf seiner Webseite veröffentlicht. Nicht der Fotograf, weil er unwissend dementsprechend jemanden fotografiert hat, den ich fotografieren darf. Wenn die Person das nicht dementsprechend deutlich ausspricht, kann man das ja nicht wissen. Aber das Unternehmen, wenn es dementsprechend auf der Homepage dann einen Bericht über die Messe veröffentlicht und sagt, und wir waren gut besucht und veröffentlicht 10, 20 Bilder vom Messestand, von Details des Messestands, von Porträts der Besucher, dann müssen die sicher gehen, dass da niemand drauf ist, der nicht gesehen werden will.
Aber ist es dann nicht, ist es bei einer Messe, ist es nicht ein öffentlicher Raum?
Ja, es ist ein öffentlicher Raum, aber hier glaube ich bei so Sondereinsatzkommanden und Militär geht es schon darum, die jeweilige Privatsphäre zu berücksichtigen. Wenn du als Unternehmen davon abhängig bist, diesem Kundenstamm Produkte zu verkaufen, dann kannst du nicht erlauben, das zu übersehen.
Ja, durchaus.
Da geht der Nutzen verrecht. Das ist eine ganz andere Situation zu dem normalen Fotorecht.
was es nicht einfacher macht.
Ja, aber spannender.
Stimmt.
Fotografie wird niemals langweilig. Und wenn ich mir so angucke, wie die Entwicklungen laufen, dass man sich vor ein paar Jahren noch über Full HD unterhalten hat und die Kameras können Full HD filmen und können 4K fotografieren. Und können 4K filmen, dann sind wir jetzt ja schon bei einem Standard, der sich noch nicht durchgesetzt hat, aber den es schon gibt. 8K.
Ist ja, der Hammer. 8K. Und da gibt es jetzt einen neuen Kartenstandard für SD-Karten. Die müssen mindestens 60 MB schreiben und 90 lesen können. Die Sekunde. Das ist schon eine Hausnummer. Da sind wir schon in Bereichen, das kriegen die meisten Desktop-Festplatten nicht mehr hin. Ja. Ja. Ich habe dazu mal zu dem Standard ist auf Fotoskala ein Artikel erschienen. Wer kraspelt denn da hinten so? Sag mal.
Ich gerade mal, ich suche eine Speicherkarte.
Eieiei.
Kannst du rausschneiden.
Speicherkarten sind noch nicht so laut. ja, wir haben da mal einen Link zu in den Shownotes gepostet. Ja, eine andere News war, da gab es wohl immer wieder Fehler bei der Nikon D750. Und zwar ging es da um die Lichtdichte, dass da irgendwie doch immer wieder Lichteinfall in die Kamera reinkam und man dachte eigentlich, das wäre schon längst behoben, dieser Bug, und da sind wohl doch noch Kameras bis Juni 2015, also die bis zu diesem Zeitpunkt produziert wurden, sind da wohl betroffen, aber da gibt es eine Webseite von Nikon, die da kann man seine Seriennummer eingeben und da sieht man dann, ob seine Kamera betroffen ist, und das wird dann auch kostenlos wird das dann repariert, da kann man sie einschicken dann.
Sehr cool. Toller Service. Und wer das macht, bitte, wer Lust hat und keine Angst hat vor der Garantieverlierung und dem Garantieverlust, schraubt sie mal auf und guckt mal, wie sie es gemacht haben. Bei der Canon 5D Mark III haben sie einfach ein bisschen Tesafilm drüber geklebt.
Echt?
Das würde mich mal interessieren.
Frech, oder?
Also nicht Tesafilm, sondern so schwarzes Kreppband, aber ja.
Ja, einfach ein Klebestreifen. Ja, nicht schlecht. Pragmatisch zumindest.
Ja, ne, und gucken wir mal, wer es dann schafft, entsprechend lichtdichte Fotos zu machen auf seiner Kamera und die auf richtig gutem Papier mal entwickeln möchte. Hat Neuvi auch was rausgefunden.
Ja, da ist mir wieder ein Artikel von der Fotoskala über die Füße gefallen. Und zwar gibt es ein neues Hahnemühle-Papier, das Hahnemühle Platinum Rack. Ist ja eher schon so ein edleres Papier. Kriegt man bestimmt noch nicht geschenkt. Aber die Preise standen zumindest zum Zeitpunkt des Artikels noch nicht fest. Das soll aber doch sehr, sehr tiefe Schwarzwerte zulassen. Und das ist ja beim Druck immer so ein bisschen ein Problem. Ja, hört es sich interessant an. Ich dachte, ich verlinke das einfach mal. Bring es mit in die Folge rein. Vielleicht hat der eine oder andere, vielleicht ist es für den einen oder anderen interessant.
Ja, also schauen wir mal. Hahnemühle hat noch eins. Wenn ihr Hahnemühle Papier habt und einen professionellen Drucker dazu, auf dem Papier ausdrucken, an Hahnemühle schicken und ihr bekommt ein Profil für euren Rechner zurückgeschickt. Aber zu Profilen kommen wir in der nächsten Folge. So, wir haben weitere Alternativen. Wenn Neuvi dementsprechend schon Lightroom dementsprechend austauscht, dann kommt er jetzt auch noch mit einer Alternative gegen Photoshop. Alter, ich weiß nicht, wo geht das noch hin?
Ja, der Punkt ist, wenn man sein CC-Abo kündigt, dann läuft doch irgendwann Photoshop aus. Also nicht nur Lightroom.
Sowas Blödes.
Sowas aber auch. Ja, also ich muss ja sagen, ich hätte nicht gedacht, dass es dann so viel Arbeit hinter sich zieht, weil ich falle ja im Prinzip weich, denn ich habe hier noch meinen Photoshop CS6 habe ich ja noch. Allerdings, als mein Abo jetzt am 10. März ist es ausgelaufen, als ich dann Photoshop CS6 starten wollte, bekam ich die Meldung, dass mein Abo abgelaufen ist. Das fand ich irgendwie nicht so cool. Das liegt aber daran, dass dieses Programmchen, was die Updates da organisiert, Da habt ihr ja nicht das alte noch laufen und das neue, sondern die alten Photoshop-Versionen und alles, was da dran hängt, an so einer CR6, die werden natürlich auch über den neuen Updater abgedatet. Und der sagt eben, Abo abgelaufen. Dann konnte ich den ganzen Scheiß, also so tutti completo, Adobe Free, meinen Rechner machen, um dann die CR6 wieder neu zu installieren. Mit allen Updates und allem drum und dran. Also war ein schönes Ding. Und wer dann wirklich Photoshop Free arbeiten will, da habe ich ja auch schon angekündigt, dass ich jetzt so ein bisschen in Richtung Photoshop Alternative, nämlich das Affinity Photo gehe, und das gab es die ganze Zeit nur für den Mac, und das ist jetzt auch für Windows angekündigt worden. Finde ich sehr cool. Also ich benutze es ganz gern, auch wenn ich immer mal wieder über irgendwelche Stolpersteine drüber stolpere. Das war, ja, gerade die Tage wollte ich ein Foto ausdrucken und wollte da ein Profil, ein Druckprofil drüber legen. Das ging ja in Photoshop, hast du einfach gesagt, drucken, und ja, hier hast du Profil und mach. Ja, das ist in Affinity Photo, dann legt man eine Einstellungsebene drüber und wendet darüber das Profil an. Ich habe ja überall geguckt, aber da auf die Idee bin ich irgendwie nicht gekommen. Im Nachhinein muss ich sagen, es ist eigentlich ganz praktisch, weil dann kannst du nämlich die Ebene ausknipsen und anknipsen, und dann hast du dann gleich mehr oder weniger so dein Softproof damit eingebaut. Aber okay, so ist es halt. Ein paar Schmerzen muss es halt geben, wenn man umsteigt. Das war mir von vornherein aber auch klar.
Gut, und wie ist das aber mit Photoshop-Dateien?
Photoshop-Dateien kannst du lesen.
Ah, okay, cool. Übernimmt er praktisch mit allen Ebenen, mit allen Einstellungen und gutes.
Ich weiß nicht, ob mit allen Ebenen, allen Einstellungen, ob das immer so noch so super korrekt ist, weil es gibt ja in Photoshop durchaus Filter, die man anwendet, irgendwie so als Smart-Objekt, die Affinity Photo jetzt in dieser Form nicht hat. Wie dann damit mit dem Format umgegangen wird, kann ich nicht genau sagen. Also am einfachsten, ich hatte es ja in einer der letzten Folgen schon mal gesagt, wenn ihr sicher gehen wollt, dass euer Ergebnis dann wirklich so ist, wie es eben ist, exportiert es als TIFF, und dann macht er, da habt ihr auf jeden Fall die Version, die ihr exportiert habt, die ist so lesbar. Eigentlich mit jedem Programm.
Gut.
Wäre so mein Tipp an der Stelle. Aber grundsätzlich sind Photoshop-Dateien lesbar. Ich glaube sogar auch schreibbar. Aber da bin ich mir nicht sicher. Das ist jetzt eher
Gut.
dünnes Eis, aber da müsste ich nachgucken.
Lesbar würde ja reichen, weil ich da mal 2 Jahre vorher überlege ich nicht auszusteigen und in einem anderen Format zu speichern.
Genau.
Na, also
Genau.
gut, okay, prima. Schön. Ein schöner neuer Software-Tipp, und ich bin gespannt, was da noch kommt. Ja, neu für unsere Aussteiger, Umsteiger, Umzieher innerhalb von Berlin und jetzt dementsprechend von Lightroom weg, und wir schauen einfach mal, was noch kommt. Wenn ihr Fragen habt, richtet die direkt an uns, und ich möchte nur ganz kurz, ich habe lauter kleine Themen, ja, mal auf ein letztes Shooting eingehen, was ich gemacht habe. Und zwar habe ich ein Model, das mittlerweile in Deutschland und in der Schweiz über 2 Agenturen präsentiert wird, fotografieren dürfen. Es war ein TFT-Shooting, TFP, was ich ja in Ausnahmefällen noch mache, weil es ist manchmal echt der Knaller, was man in Arbeit reinsteckt und an Zeit, wofür man dann nichts bekommt. Vor allem war das Ganze mit einer Visagistin, die auch dementsprechend über die ganze Zeit neu frisiert und schminkt. Und ich hatte es ja zum letzten Mal schon gesagt, eine Visagistin ist unbezahlbar, was die euch an Arbeit ersparen kann, auch in der Bearbeitung, dass viele Bilder einfach ohne Nachbearbeitung direkt rausgegeben werden können oder nur eine minimale Bearbeitung benötigen oder derer bedürfen. Das ist wirklich das Geld wert. Hierzu kommt jetzt, dass das Model selber, und das ist ein Riesenunterschied zum letzten Shooting mit Nico, und Nico mag ich unheimlich gerne, er ist nach wie vor ein guter Freund von mir, aber er war unerfahren vor der Kamera. Hier ein Model vor Ort war, das genau wusste, was sie zu machen hatte nach Ansage an der Situation. Und das war einfach, wir haben 5 Stunden geshootet. 5 Stunden war nicht Shooting, sondern 5 Stunden war mal shooten, umstylen, umschminken, wieder shooten, umstylen, umschminken, umziehen, wieder shooten. Also die Fotografie war der kleinste Teil der 5 Stunden, aber es war halt ein gewisses Zeitfenster. Bitte, bitte, bitte. Egal, mit wem ihr fotografiert, seid fair und vergleicht niemals ein unbedarftes oder nicht professionelles Model mit einem professionellen Model. Seid nicht enttäuscht, wenn es länger dauert. Wer noch nie vor der Kamera gestanden hat oder nur wenig und keine klaren Ansagen vom Fotografen erhält, weil der Fotograf dementsprechend momentan sich auf das Licht konzentriert, auf die Kameratechnik, nicht locker mit dem Model umgehen kann, weil er es einfach frisch beherrscht, locker, entspannt. Und das war der Grund, weshalb ich mit dieser Visagistin, die in New York ausgebildet wurde, auch in Deutschland und wirklich einen riesen Know-how hat. Know-how hat, 1, 2, 3, Leute, Know-how hat und das Model mitgebracht hat. Da war mein Vorteil, ich genau wusste, Licht zu setzen. Ich habe eine Vorgabe bekommen und ich habe mich hingestellt und ich habe maximal 2-mal korrigiert. Im Regelfall war es aufgebaut, eingestellt, fertig. Und das hat einen Unterschied hier gemacht. Also es war das Riesending zwischen dem Model, die einfach nach Ansage ein bisschen mehr einfühlsam, auch ein bisschen mehr so anregend, entspannt, verträumt, genau wusste, wie sie sich darzustellen hat. Und das hat Spaß gemacht. Und dazu stelle ich euch mal 2 Bilder in die, ja, in unserem Blog. Und schaut es euch einfach mal an. Die Bilder sind jetzt momentan auf dem Weg zur Agentur und ich bin gespannt auf den Kommentar, der von dort kommt.
Sehr schön. Es ist doch aber irgendwie ist es doch eine verkehrte Welt, oder? Im Normalfall, wenn man anfängt mit der Studiofotografie, nimmt man normalerweise aus Kostengründen irgendwie Bekannte, Verwandte, Freunde irgendwie, die meist ja sehr unerfahren sind. Das heißt, als Anfänger hat man im Prinzip eine schwierigere Aufgabe zu bewältigen, als dann später, wenn man es irgendwie kann und mehr oder weniger dann ja als Profi daherkommt. Das ist irgendwie schon verrückt, was man sich dazu mutet, oder?
Ja, aber ich sage mal, der Freund, die Freundin, die Nachbarn von ihm an, die haben auch eine andere Erwartung als jemand, der professionell über Agenturen vertreten wird.
Ja, schon, aber, also muss aber man selbst auch passen. Nicht, oder? Du, wenn du mit jemandem, egal wer, ob professionelles Model oder Hobby oder überhaupt kein Model, wenn du mit jemandem ins Studio gehst, hast du doch meistens, ist es so, der Fotograf, der die höchsten Ansprüche hat, hast du doch genauso hohe Ansprüche oder fast genauso hohe Ansprüche an dich.
An mich immer. Aber ja. die Arbeit ist dem Model gegenüber klar anzusagen und das zu motivieren, auch das zu machen, was du dir vorstellst. Es gibt immer so einen großen Unterschied, nämlich wenn gerade bei TFP das Model sagt, ich habe eine Vorstellung und sie muss umgesetzt werden, wie ich mir das vorstelle. Der Fotograf sagt, ich habe eine Vorstellung, wir setzen das um, wie ich mir das denke. Oder die Visagistin zwischendrin eine Spagat macht, sagt, ich habe eine Idee, die müsst ihr beide umsetzen. da gibt es einen riesen Unterschied.
Ja, klar.
Also von daher, klar ist, ich sage mal, der Fotograf hinter der Kamera, wenn er weiß, was er tut, hat immer den professionellen Anspruch, das Bestmögliche aus seinem Bild zu shooten. Mhm. Und das ist ein Umbau, das ist eine Motivation, das ist die Vorgabe einer Situation, das ist die Unterhaltung, das ist das Lockermachen. Da gibt es so viele Möglichkeiten, die einfach mit dazugehören. Der Fotograf von heute, und da muss ich ja echt schon sagen, abgesehen von dem Medienbearbeiter, was ja auch mittlerweile hinten dran hängt, also früher war das Licht setzen, fotografieren, es gab ganz wenige und das, was rauskam, war gut. Jetzt sind wir bei Fotografieren, jeder kann was auf unterschiedlichen Basen und was rauskommt, ist unterschiedlich. Und dann kommt die Bildbearbeitung hinten dran. Also aus einem Bild, was mittelmäßig ist, kann man noch ein Knallerbild machen, wenn man weiß wie.
Ja, natürlich, klar.
Aber je besser man fotografiert und weiß, wie man vorher alles aufbaut und einrichtet, umso weniger muss man nachher bearbeiten.
Und desto schneller bist du.
Genau.
Ja, ich glaube, das ist ein anderer Ansatz. Als du als Profi, der damit seine Brötchen verdient, du hast natürlich auch immer so ein bisschen die Zeit im Hinterkopf. Du willst natürlich möglichst effektiv sein und willst ein Ergebnis in einer möglichst kurzen Zeit
aber ohne jemanden zu stressen. Können.
Ja, weil ohne jemanden zu stressen. Nee, das ist die Erwartungshaltung, die du an dich hast. Wenn du das nicht in der Zeit schaffst, musst du eben länger arbeiten, aber bekommst trotzdem das gleiche Geld dafür. Das meine ich. Und als Semi-Profi oder als engagierter Hobbyfotograf, wie man es auch immer nennen mag, dann ist dir die Zeit meistens egal. Also mir geht es zumindest so. Wenn ich ins Studio gehe, dann nehme ich mir die Zeit und da habe ich Spaß und da ist mir das wurscht.
Ja, aber das ist in der Richtung vollkommen legitim, aber macht halt das Arbeiten der professionellen Fotografen dann schwierig zu bewerten. Weil ja, während der eine 20 Bilder schießt der andere 160 und sucht sich davon die 20 besten aus. Und der hat mit Sicherheit 20 tolle Bilder, gar keine Frage, oder vielleicht auch mehr. Aber egal, der soll ja. Wir haben ja mal festgelegt, und das ist wirklich so, jeder, der Spaß an der Fotografie hat, hat das Recht zu fotografieren.
Auch für alle Fälle.
Und dabei halt einfach mal zu berücksichtigen, was andere Leute vielleicht tun müssen, damit sie davon leben können.
Ja.
Aber entspannt.
Und was dazu auch noch zu sagen ist, gerade was Erwartungshaltung und Ideen von verschiedenen Personen angeht, sprecht es vorher ab. Fangt nicht einfach an zu shooten und irgendwas umzusetzen und die anderen wissen nicht, was eigentlich in dem Moment Phase ist, sondern wenn ihr eine Idee im Kopf habt, sprecht die Idee mit der Visa ab, sprecht die Idee mit dem Model ab, so dass alle in eine Richtung arbeiten. Man kann ja durchaus sagen, okay, jetzt setzen wir die Idee von mir um und nachher stylen wir vielleicht nochmal um und dann wird die Idee von dem Model umgesetzt. Das ist ja durchaus okay.
Klar, es
Aber
ist immer ein gemeinsames.
ja, aber vorher einfach drüber sprechen, dass auch alle in die gleiche Richtung laufen. Jo.
Ja, also mal im Endeffekt alles gesagt, was zu sagen ist. Klar, vorher zu klären, was man machen will. Und ich bin mit einem ganz anderen Problem genau heute konfrontiert worden. Ich bekomme eine Visa-Abrechnung. Visa nicht Visagistin, sondern die Visa-Karte.
Ah, warst du auch in New
Nein, ich war nicht in New
York?
York. Das ist eben so der Knaller. Ich nutze diese Visakarte eigentlich nur für ganz, ganz wenige Sachen. Hauptsächlich schon für die Fotografie, aber ich habe noch eine zweite Karte und diese Karte eigentlich nur zum Tanken und für mein Abo in der Adobe Cloud und für so ein paar Kleinigkeiten. Also ich hatte im Regelfall auch nach Auswertung 150 € ausgegeben und meine Karte war gesperrt.
Ups.
Und heute kam die Abrechnung über 2.036 €.
Oh, Hand.
Und auch wenn jemand jetzt vielleicht glaubt, gehört das hier zum Fotopodcast, hat das mit der Fotografie etwas zu tun? Bedingt ja. Achtet bitte darauf, wo ihr eure Kreditkartendaten eingibt. Das ist vollkommen egal, ob das eine Seite ist, der Fotografie, des Zubehörs. Das ist vollkommen egal, ob es ein Bildbearbeiter ist, den ihr vielleicht dementsprechend beruflich unterstützen einbindet. Und checkt eure Rechner auf Viren. Ich vermute, bei mir war es ein Virus und ich muss noch suchen, weil 6 Wochen vorher ist meine Eurocard gesperrt worden. Aus einem ähnlichen Fall. Wahrscheinlich ein Virus auf dem Rechner, der innerhalb der Geschäfte, die ich manchmal online tue und wo ich meine Kreditkartendaten angebe, diese ausliest und an weitere vermittelt. Achtet bitte mal in diesem Fall, ich bin ein bisschen erkältet, sorry, ganz klar mal auf die Abrechnung. Da müsst ihr mal drauf schauen, weil es kann nicht sein, dass ihr mehr Geld berechnet bekommt, als ihr ausgegeben habt. Ich muss jetzt um 1.850 € kämpfen, denn ich habe von 11 Seiten inklusive der Abrechnungslinie, wo die Gesamtsumme drunter steht, 9,5 Seiten von einer Seite AliExpress.com im Betrag von 8 € bis 35 € immer kleine Beträge, so lange bis die Karte gesperrt war.
Na super. Das
Ui.
ja,
So.
das ist super
Und dem
ärgerlich.
renne ich jetzt hinterher.
Ja. Es ist super ärgerlich, aber in so einem Fall kann ich nur raten, Rechner neu aufsetzen. Da bleibt ja gar nichts anderes übrig. Das ist eine Heidenarbeit, ich weiß das. Aber um seriös zu machen, Rechner neu aufsetzen und vor allem die Daten, also gerade so Daten wie Word-Dateien, wo man wo man Programmcode hinterlegen kann oder sowas, die da wirklich auch nochmal intensivst nach Viren scannen.
Ja, also einfach mal durchlaufen lassen, egal wo ihr einkaufen wart, egal auf welche Seite ihr was eingegeben habt, sichert euch selber, legt ein Auge drauf, achtet darauf, innerhalb von 6 Wochen 2 Kreditkarten. Das ist überraschend und sehr ärgerlich. Und
Ja.
die Rennerei, ihr müsst reklamieren, es wird erstmal gebucht, ihr müsst sagen, das habe ich nicht gekauft, es wird gegengeprüft. Ich warte diesen 3 Tagen innerhalb von 3 Tagen.
Ja, das ist
Ich
schon
habe überhaupt nichts
verdächtig.
gekauft.
Das ist schon
Das ist, ja,
verdächtig.
aber die Eurocard zum Unterschied hat rechtzeitig gesperrt. Die haben festgestellt, da sind 3 Buchungen, die sind falsch, die können nicht sein, weil eine Buchung von Italien, eine von England, eine von Spanien, eine von Deutschland, eine von Frankreich. Waren Sie in dieser Zeit in all diesen Ländern? Nein, wir haben sie jetzt halber gesperrt. So, ist auch ärgerlich, aber sie ist zumindest rechtzeitig gesperrt worden,
Ja,
während Visa
das ist doch ein
aufgrund der
cooler
kleinen Beträge
Service.
gar nichts macht, ne?
Ist doch ein cooler Service
Ich musste
eigentlich.
reklamieren, nachdem ich heute die Abrechnung bekommen habe. Und
Ja.
die Einzelabrechnung fehlt noch. Ich habe nur Gesamtsumme. Ich sage, ich weiß genau, ich habe keine 2.000 € ausgegeben. So.
Eieiei.
Naja, gut. Schauen wir mal. Ich werde mal berichten nebenbei, aber wirklich achte mal drauf, auch innerhalb der Fotografie, wo ihr einkauft, wo ihr was bearbeiten lasst, wo ihr eure Daten freilegt, wo ihr was eingebt. SSL ist immer noch der beste Standard. Achtet drauf, ob der dementsprechend dargestellt wird, ob er euch garantiert wird. Sichert eure Daten. Ganz wichtig.
Ja, absolut.
Ja, und jetzt kommen wir von nicht allzu schönen Inhalten einfach mal zu einer Neuigkeit, denn auf unserer Homepage wird ein alter Bereich wieder neu eingerichtet.
Ja, und zwar ging es da um Workshops. Wir hatten ja in der letzten Zeit hatten wir das eine oder andere Mal schon mal einen Workshop angekündigt, auch durchgeführt, aber die Rubrik, also da wir die letzte Zeit jetzt keine Workshops mehr gemacht hatten, haben wir die Rubrik eingestampft und die wird wiederbelebt. Und zwar am 8.7.2016 in Fulda wird es einen neuen Workshop geben zum Thema Sportfotografie. Und da werden wir den Link dann auch posten zur Anmeldung jetzt in den Shownotes zur Folge 160. Ich hoffe, den einen oder anderen vielleicht mal wiederzusehen. Also da wird es dann auch die Details dazu geben und der Workshop wird dann buchbar sein.
Ja, und auch dementsprechend Hörer neu kennenzulernen, denn wir haben ja auch ein paar neue dazu bekommen. Auf ein Wiedersehen freuen wir uns unheimlich. Gerne auch die Polizisten aus Norddeutschland und andere Hörer. Aber wir freuen uns über jeden neuen. Und ganz klar natürlich auch auf die ersten Hörer, die überhaupt zu einem Hörertreffen aus München kamen. Hörertreffen ist auch ein Stichpunkt. Und hier wurde uns vorgeschlagen, wir sind auf der Fotokina und zwar am Donnerstag und Freitag, eventuell einen Stand einzurichten mit mehreren Podcasts und darüber diskutieren wir derzeit. Auf jeden Fall sind wir Donnerstag und Freitag auf der Fotokina. Wer von euch auch da ist und Bock hat, sich mit uns zu treffen, meldet euch.
Genau, dann kriegen wir das kurzfristig hin.
Ja, und was ich in den Shownotes unten etwas ausgelassen habe, ist noch der Bereich Tipps und Tricks. Und auch das ganz kurz von meiner Seite. Ich habe dem den Titel gegeben, Stapeln in der Not. Ich musste einen militärischen Helm fotografieren, freigestellt, Hollowman technisch. Das heißt, kein Kopf, nichts dazwischen, sondern nur der Helm und die Unterstützung, die Befestigung. Musste diesen mit 3 Nylonschnüren befestigen und freischwebend aufbauen und ausleuchten. Und hatte hier das Problem, dass ich trotz eigentlich einer ganz guten Abmessung, so ein bisschen im Stress, eine Schnur hatte, die war so circa 2 Zentimeter länger als die andere und der Helm hing schief. Ja, und Tipps und Tricks, wenn ich in dem Moment im Studio nichts hatte, was genau diese Höhe ausgleichen konnte, packt man in die Taschen. Ich stelle euch in die Shownotes ein Foto, da liegt mein Schlüsselbund, da liegen Einkaufsmünzen, da liegen sonstige Sachen, die ich in meiner Tasche gefunden habe. Und damit habe ich genau das ausgeglichen, um nachher ein perfekt gerade gestelltes Foto schießen zu können.
Na super.
Ein kleiner Tipp, stapeln in der Not mit dem, was ihr dabei habt.
Ganz genau. Und noch ein kleiner Tipp von mir, habt immer Gaffertape dabei.
Ja, auch gut.
Gaffertape muss immer dabei sein.
Ja, und dann kommen wir eigentlich schon zu unserer letzten Kategorie, nämlich was hast du in den letzten 4 Wochen fotografiert? Da hat sich Neufi etwas zurückgelehnt, weil er arg unter Strom stand und Andreas hat noch ein bisschen was zu erzählen.
Ja, ein kleines bisschen. Also ich war auf dem Weg zur Arbeit, komme ich immer an der A66 vorbei, bei Neuhof den Tunnel. Und da habe ich mir einfach mal gedacht, ich gehe mal auf die Brücke, wo über die A66 läuft und probiere mal so Spuren von den Autos hinzukriegen. Also einfach mal mit Langzeitbelichtung das Ganze zu machen. Das ging auch ganz gut. Da kommt man bei, also mit Stativ, die Brücke, da hat man einen festen Untergrund. Da wackelt nichts, also da ist bei der, jetzt nochmal auf New York zu kommen, bei der Brooklyn Bridge ist das ein anderer Schnack, da ist es fast unmöglich mit dem Stativ da irgendwie, ja, jetzt mal 10, 20 Sekunden zu belichten, weil das Ding, das wackelt so, das ist unglaublich.
Wackelt und, wie ein Kuhschwanz, sagt man.
Ja, auch. Also ich meine, in 10 Sekunden, da kriegt man jede Verwackelung mit, ne? Also das sieht man dann auch im Bild. Und die ist so aufgehangen und das war da jetzt bei der Brücke bei der A66 ganz anders. Also da habe ich mich einfach mal eine halbe Stunde dahingesetzt. Die Leute gucken zwar alle ein bisschen komisch, die dann von der Autobahn abfahren und ja, Manche haben mir auch die Scheibe runtergelassen und haben gefragt, ob ich jetzt hier blitzen tue. Und ich sage, nee, da muss ich keine Gedanken machen, ist alles in Ordnung. Ich will nur meinem Hobby ein bisschen frönen. Ja, das war so. Das war noch ein Punkt von den letzten 4 Wochen.
Das ist übrigens ziemlich interessant, wenn ihr irgendwo an der Straße mit dem Futter rumhantiert.
Ja.
Da bremsen die Leute immer so hektisch.
Ja. Wenn man so Mitzieher probieren will, ist das auch eine ganz gute Sache, wo dann alle in die Eisen steigen.
Genau.
Ja, aber ganz cool, mal wieder über Langzeitbelichtung zu reden und mal was Besonderes oder was anderes zu machen. Ihr kennt ja schon von verschiedenen Straßen. Macht immer wieder Spaß und sollte einfach mal probiert werden. Gegebenenfalls, ja, wenn andere Lichter drumherum sind. Auf der Autobahn geht es relativ einfach, weil keine Gebäude direkt dran sind, da ist alles dunkel. Braucht ihr vielleicht noch einen Graufilter, wenn das innerhalb eines Stadtgebietes macht. Aber dann darf es nicht wackeln. Ja, und ich habe auch noch kurz was minimal zum Schluss. Ich war jetzt innerhalb meines Vereins. Einige der Hörer wissen ja, dass ich aus dem Tanzsport komme und dort ja eine ganze Zeit lang getanzt habe und einmal Tänzer, immer Tänzer und dadurch kam ich wieder zum Musical und naja. Ach, eins macht das andere. Jetzt war ich bei einem Turnier meines Vereins, das übernommen werden musste, da hier in diesem Fall die eigentliche Halle der Ausrichter durch Flüchtlinge belegt war und das Turnier nicht ausgerichtet werden konnte, kam eben dieses hier nach Könzell bei Fulda und war zum 10. Turnier meines Vereins auch zum 10. Mal eine Turnierleitung. Turnierleitung heißt in dem Fall, ja, es ist entspannter, als es noch vor ein paar Jahren war, aber man ist trotzdem ständig eingebunden und zum Fotografieren hat man eigentlich wenig Zeit. Aber ab und zu klappt es, dementsprechend sich hinzustellen und von der Seitentribüne aus, weil man steht seitlich zur Bühne, zumindest einige tolle und einzigartige Momente festzuhalten und zu fotografieren. Und da ist es halt einfacher, wenn man selber schon getanzt hat, das Rhythmusgefühl hat, Taktgefühl hat und dann so besondere Momente wie Sprünge genau dann festhält, wenn es im höchsten Moment sind. Und es nicht daran liegt, dass man dauerhaft drauf fällt und dann einfach sagt, jo, jetzt kommt was, das kann ich mit der 5D bei 5 Bildern in Sekunde auch nicht machen. Im Regelfall ist dann genau in dem Moment das Bild weg, wenn ich es brauche. Aber das war etwas, das mir unheimlich Spaß gemacht hat, einfach an der Seite zu stehen und genau die Momente herauszufischen, wo jemand in der Luft hängt, wo jemand gerade einen Sprung gemacht hat, wo er sich in der Luft dreht. Und auch dazu werde ich euch 1 oder 2 Bilder mit in den Blog stellen. Ihr könnt es euch mal anschauen.
Super. Jo, vielen Dank, Michael.
Ja, vielen Dank, Andreas.
Dann sind
vielen
wir
Dank,
durch,
lieber Läufi. Wir sind durch.
Dann sind wir durch. Machen
Folge 160. Folge 160 ist aufgenommen.
Also, dann macht's gut. Halt die Ohren steif und tut was.
Ja, immer gutes Licht. Nehmt die Kamera mit, auch wenn sie schwerer ist. Ihr wisst nie, was ihr verpasst. Und zeigt uns eure Bilder.
Ja, von mir auch. Macht's gut und bis zur Folge 161.
Tschüss.
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 Tschüss. Adios, adios, adios. Hasta la próxima vez.
Adieu, adieu. A la prochaine fois. Hello and bye-bye. Up to the next time.
Das bleibt drin.
Nein.
So. Ich klicke mal auf Stopp hier.